Bei virtueller Realität denke ich als erstes an Realitätsflucht. Also mit der Brille auf der Nase abtauchen, zum Beispiel in die Grafik eines Computerspiels oder in ein Konzert am anderen Ende der Welt, das man so erlebt, als wäre man dabei. Aber können wir virtuelle Realität nicht auch nutzen, um uns die notwendigen Dinge zu verschönern? Wie wäre es zum Beispiel mit einer virtuellen Bürgersprechstunde am Strand? Heute geht es um die VVR, die virtuelle Verwaltungsrealität. Wo könnte Virtual Reality in der Verwaltung konkret eingesetzt werden? Wo wird sie schon genutzt und mit welchen Ergebnissen? Welche Hoffnungen, aber auch welche Herausforderungen sind mit dem Einsatz verbunden bei den BürgerInnen und bei den Verwaltungsmitarbeitenden? Herzlich willkommen beim ÖFIT-Podcast Restart Digital, eine Produktion des Fraunhofer Instituts für offene Kommunikationssysteme. Heute mit einer Sonderfolge zum Digital Kickoff Day des Creative Bureaucracy Festivals. Ich bin Franziska Walser und ich habe für das Thema Unterstützung von meinen beiden Co-Hosts, die beide online zugeschaltet sind. Und zwar einmal Dr. Nasrin Hajinejad, Wissenschaftlerin am Kompetenzzentrum öffentliche IT und dort vor allem aktuell befasst mit der werteorientierten Gestaltung interaktiver Systeme und deren Auswirkungen. Hallo Nasrin, schön, dass du da bist.
Hi Franziska.
Und bewährt und immer wieder gerne Dr. Mike Weber, Trendforscher und stellvertretender Leiter des ÖFIT. Schön, dich mal wieder zu sehen, Mike.
Hallo Franziska, gerne dabei.
Ich bin jetzt mal am Anfang gemein und sage, virtuelle Realität, also kurz VR, war das nicht das vorletzte große Ding? Also bevor alle über ChatGPT und KI gesprochen haben, gehypt und dann am Ende haben wir doch wieder auf die Bildschirme geguckt und nicht unsere Brillen aufgesetzt. Warum reden wir da heute überhaupt drüber?
Genau deshalb vielleicht, weil wir uns mit sicherem Abstand relativ entspannt einem vielleicht bald wieder gehypten und neuen Thema widmen können. Also der letzte Hype war ja einerseits natürlich von Unternehmen getrieben, andererseits aber auch aus einer gewissen Notwendigkeit heraus, also aus der Erfahrung von Corona und von dem plötzlich aufs Digitale zurückgeworfen und dann die Idee, diese Distanz, die man vielleicht vom Monitor aufbaut, ein bisschen überwinden zu können. Und da steckt einiges an Musik drin und das wird uns wahrscheinlich auch noch weiter begleiten.
Also weil einfach der Bedarf da ist, das wäre sozusagen dein Plädoyer. Also wir brauchen die virtuelle Realität und deswegen muss sie wieder zurückkommen sozusagen.
Sie ist auf jeden Fall eine interessante Option, diese Nähe auf eine andere Art und Weise zu erzeugen, als immer wieder hinzufahren. Wobei ich natürlich auch relativierend, also du hast natürlich vollkommen recht, dazu sagen muss, im Moment ist dieses Thema vielleicht nicht ganz oben auf der Agenda und kannst sogar mit Zahlen hinterlegen. Wir haben jetzt gerade wieder ein Themenradar durchgeführt, wo wir aktuelle Trends und Themen der öffentlichen Verwaltung bei Beschäftigten abgefragt haben. Und da rangiert Metaversum, was ja eng mit VR zusammenhängt, und VR in sehr weit hinten. Also es ist wirklich im Moment wieder ein in die Zukunft gewandtes Thema.
Wie siehst du es, Nasrin? Also für dich war es wahrscheinlich nie weg, ne? Weil du dich ja da intensiv damit befasst.
Genau, es war nie weg, aber es kommt sozusagen wellenartig mit dem Voranschreiten einerseits der Hardware, die das ja uns ermöglicht, diese noch besseren Head-Mounted Displays, die das ein bisschen zugänglicher gemacht haben, bessere Interaktionsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt haben. Also einerseits die Technologie, die direkt mit der Virtual Reality beziehungsweise inzwischen ist es ja eher Mix zur Verfügung stellen, zugänglich machen. Und das andere, ich glaube, das darf man auch nicht übersehen, ist, dass natürlich diese lernenden Maschinen und so weiter auch einen Boost Richtung VR haben. Also dass diese zwei verschiedenen Technologien auch zusammenarbeiten. Also wenn wir jetzt daran denken, generierte Inhalte, das kann natürlich Text sein, aber das können auch eben Bilder sein und das kann zukünftig auch in Virtual Reality mehr und mehr genutzt werden und treibt das auch wieder voran. Also wenn ich jetzt nicht jeden Avatar von null auf aufbauen muss, sondern generieren lassen kann, wenn ich die Sprache der Avatare nicht in einem Set an Audiodateien, sozusagen wie das ganz ehemals auch in Spielen war, vorsprechen muss, sondern eben auch generieren lassen kann. Auch das wird sozusagen, also diese zwei Richtungen, die treiben sich ja auch wechselseitig voran.
Ja, das macht natürlich Sinn, ne? Weil dieses Immersive, diese Umgebung, die man ja eigentlich schaffen muss, ne, für Virtual Reality, die ist ja wahnsinnig aufwendig. Und das macht natürlich Sinn zu sagen, da kommt einfach die KI dem auch zu Hilfe. Jetzt hast du schon Mixed Reality benutzt als Begriff. Einmal für alle, die das seit dem letzten Hype so ein bisschen nicht mehr so auf dem Schirm haben. Also Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality. Da einfach gerne mal kurz eine Abgrenzung von diesen Begriffen zueinander.
Also Virtual Reality ist dieses, man kann sich das auf so einem Kontinuum vorstellen, komplett im Virtuellen. Also alles, was ich dann an Bildern über mein Head-Mounted Display, was ja letztendlich wie ein Bildschirm sehr eng am Auge liegend, so dass ich ein breites Sichtfeld habe. Was ich da sehe, ist alles generiert, im 3D modellierte Inhalte. Auf der ganz anderen Pol des Spektrums sind dann Reality, also das, was wir tatsächlich sehen. Und da knüpft dann Augmented Reality, also erweiterte Realität, dass ich Inhalte da drüber blende. Da kann ich mir auch einfach mein Handy nehmen, über die Kamerafunktion sozusagen das, was tatsächlich in der Realität da ist, haben. Und sagen wir mal dazu dann noch weitere Informationen. Zum Beispiel, dass ich, es gab auch mal schon bestimmt 10 Jahre her, auch diese U-Bahn-Funktion, also ich sehe, welche U-Bahn unter der Erde gerade in der Nähe sind und brauche nicht nur die Einstiegsorte in die U-Bahn. Das wäre Augmented Reality und Mixed Reality, bringt das so zusammen. Also ich habe zum einen virtuelle Elemente und die kann ich aber einblenden in die reale Umgebung, sagen wir mal 3D-Objekte, die dann so aussehen. Da könnte man von IKEA, gab es mal so eine Spielerei, ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist. Dann kann ich sehen, wie sieht ein IKEA-Sofa direkt in meinem Wohnzimmer aus? Wie breit ist es? Ja, wo stelle ich es hin? Also sozusagen diese Kombi aus realen und virtuellen Elementen.
Mhm. Und dann sind ja verschiedene, also genau, ich sag Brille, du sagst Head-Mounted Display, was natürlich der sehr viel fachlichere Begriff ist. Und dann sind aber ja auch noch andere Nutzungsszenarien denkbar, die dann zum Beispiel Handschuhe oder ein Anzug, ne, man könnte das dann ergänzen.
Genau, also was alles an Sensorik benutzt wird, damit ich präsent bin in diesem virtuellen Mixed Reality, baut sich ja auch immer weiter auf. Ich glaube, die aktuelle, also da könnte zum Thema Hype auch nochmal ein Hype aufkommen, sobald die Apple Vision Pro hier auch in Deutschland oder in Europa erhältlich ist. Die hat irgendwie 12 Kameras, sehe ich gerade, 5 Sensoren. 5 Sensoren heißt also über Tracking hinaus, über die Kameras hinaus. So, da kann dann einzelne Körperregungen sozusagen erfasst und da wieder abgebildet werden. Das bringt sozusagen die Head-Mounted Display alles mit sich, ne? Und wenn ich das dann noch mit einem Controller, also typischerweise, das wäre jetzt so auch der Unterschied zu anderen Modellen, dem MetaQuest, wo ich dann noch mit einem Controller interagiere und jetzt könnt ihr mir vorstellen, ich hätte Handschuhe oder ich brauche gar kein Interface, gar keine Benutzerschnittstelle, sondern meine Hände werden so direkt erfasst und wenn das gut klappt, auch gut abgebildet.
Ja, das war ja echt ein Riesending mit dieser Brille, die du gerade erwähnt hast, ne, von dem namhaften großen Hersteller, die es in den USA bis jetzt nur gibt. Das ging ja richtig viral im Internet, ne, mit so Bildern. Da hat man dann zum Beispiel so Menschen gesehen, die in der New Yorker U-Bahn sitzen und haben so ins Leere getippt, ne, so ein bisschen spooky auch, aber natürlich auch ganz neue Möglichkeiten, ja.
Das wird noch sehr spannend, wenn sich diese Technologie wirklich in der Breite durchsetzt. Also wir haben ja jetzt schon das Phänomen in der U-Bahn, dass die Leute sich nicht mehr gegenseitig sehen, sondern nur noch ihr Handy-Display. Wird sehr spannend, was alles erlebbar wird, beobachtbar wird, wenn alle dann mit Brille in der U-Bahn sitzen.
Dann machen wir jetzt mal den Schlenker von der New Yorker U-Bahn in die Verwaltung. Gibt's denn da Felder, wo Virtual Reality schon im öffentlichen Sektor eingesetzt wird? Also ich habe in der Vorbereitung so einen Blogbeitrag gelesen und da waren es 2 Hauptanwendungsfelder, die unterschieden wurden. Also einmal Simulation und einmal Telepräsenz. Vielleicht könnt ihr das mal ausdröseln. Wo haben wir denn da schon Nutzen?
Also zum Thema Simulation, da geht es ja viel, da sehe ich, also ist, glaube ich, für mich auch der fortgeschrittenste das Anwendungsfeld ist dann so im Bereich Bildung, Lernen, Training, alles, wo ich Prozesse, Abläufe, Personen, Szenarien simulieren kann. Beispiel wäre, ich übe schon mal, wie Bürgerinnen in mein Büro kommen oder wie ich mit denen umgehe. Anderes Szenario wäre Katastrophenschutz, also Verwaltung deckt ja vieles ab und nicht nur diese Bürgerservices. Das wäre so alles im Bereich Training und Lernen und Telepräsenz. Ich glaube, das hatte jetzt zuletzt mit Metaverse auch eben diesen Hype erfahren, dass wir ja zusammen an einem Ort sind. Also typischerweise so die gängigen Gaming-Erfahrungen sind ja auch, ich bin in einer Gaming-Umgebung und alles ist sehr realistisch erfahrbar, aber ich bin da typischerweise alleine. Ausgenommen jetzt irgendwelche Massive Online Gaming-Spiele, also Spiele, wo ich mit anderen zusammen bin, aber die laufen ja oft nicht so richtig in VR, sondern da ist zwar eine 3D-Umgebung, aber ich sitze da noch am PC mit meiner Maus. Also das wären Simulationen, der Punkt war, dieser Hype ging auch ja darum, dass wir zusammen in dieser Virtual Reality sind. Also dass ich dort abgebildet bin in Form eines mehr oder weniger realistischen Avatars und du dort, Franziska, zum Beispiel abgebildet bist und wir da jetzt zusammen an einem, bei der Verwaltung fällt mir jetzt gerade kein Gegenstand ein, aber wenn wir jetzt ein Auto zusammen modellieren würden oder vielleicht eben das, dass wir ein Gebäude planen, dass wir zusammen uns mit diesem virtuellen Objekt auseinandersetzen können.
Ja, das wäre natürlich auch schön, so ein virtuelles Studio, wo wir jetzt alle uns doch unsere Brillen sehen würden, obwohl wir nicht im selben Raum sind. Das ist das, was du auch meintest, Mike, vorhin, ne? Wo du gemeint hast, Corona hat gezeigt den Bedarf und dann werde das virtuelle Büro sozusagen das bessere Homeoffice mit mehr Präsenzgefühl. Ist das das, was du gemeint hast?
Ja, genau in die Richtung geht es. Also ich beobachte die technische Entwicklung da ja schon ein ganzes Weilchen. Vielleicht kurze kleine Anekdote. So vor gut 10 Jahren hatte ich mal das Vergnügen, das hieß damals Telepräsenz, daran teilzunehmen. Und da war ich schon völlig fasziniert, wie gut die Technik dann funktioniert hat, wie klar die Bilder sind. Also alles, was heute fast selbstverständlich ist. Wie auch die Kameras dann auf menschliche Bewegungen reagiert haben und fokussiert haben. Da hatte man schon so ein bisschen mehr das Gefühl, dass man miteinander geredet hat, als nur auf diesen Bildschirm zu gucken. Und wenn ich jetzt auch schon wieder veraltete VR-Brillen, von denen mir früher immer noch schlecht geworden ist, wenn ich die heute ausprobiere, bin ich völlig fasziniert. Dann bin ich sofort in dieser Welt drin. Und jetzt, wenn wir diese technologischen Fortschritt dann versuchen, in vielleicht auch nicht alltägliche, vielleicht wollen wir da gar nicht 8 Stunden am Tag drin sein, aber für ganz gezielte Anwendungsfälle, also gerade wenn man irgendwie kreativ zusammenarbeiten muss, wenn man neue Lösungen entwickeln muss oder so etwas, was ja in der Verwaltung auch oft genug vorkommt, wenn man da ganz gezielt diesen Präsenzaspekt technologisch unterstützen kann, dann ist das, glaube ich, eine enorme Hilfe. Weil, das können wir auch mit Zahlen hinterlegen, auch mit dem Themenradar, den ich eben schon angesprochen hatte, das mobile Arbeiten wird bleiben. Also das zeigt sich auch jetzt schon, also ein bestimmter Anteil von mobiler Arbeit wird einfach erhalten bleiben. Und im Moment hat man dann ja fast schon ein Koordinationsproblem, mal alle Leute ins Büro zu kriegen, dass man dadurch vielleicht ein bisschen abmildern kann. Und natürlich auch Leute, die sonst ganz woanders sitzen, mit hinzuholen kann. Mhm.
Also man merkt, ihr seht beide die Chancen, ich sehe sie auch. Wie habt ihr euch denn als ÖFIT dem Thema genähert, um dann eben auch MitarbeiterInnen aus der Verwaltung davon zu überzeugen? Es gab Workshops, so habe ich es verstanden, ne?
Genau, der letzte Workshop, den wir durchgeführt haben, da ging es gar nicht so sehr dafür zu gewinnen, sondern überhaupt mal ein Erleben zu bieten. Und die Bewertung liegt dann tatsächlich bei den Teilnehmenden. Es gab auch sehr, also die waren sehr fasziniert und positiv überrascht. Das hat man gemerkt in den Kommentaren. Aber in dem Workshop wollten wir so ein bisschen so eine Art Matching betreiben. Was sind so die Potenziale? Die haben wir ja eben besprochen. Aber was ist und die Herausforderungen, die wir in der Verwaltung haben oder auch in vielen anderen Sektoren sind ja zum Beispiel demografischer Wandel, Fachkräftemangel. Wie matcht das zusammen? Also was sind sozusagen die Bedarfe, die die Verwaltungsmitarbeitenden gerade, mit denen sie konfrontiert sind? Und wie lässt sich das zusammenbringen mit den technischen Möglichkeiten von VR, AR, Mixed Reality? Also das ist ja auch nicht mehr ganz so getrennt, trennscharf. Darüber haben wir mit denen, da haben wir uns ein Vorgehen überlegt, wie wir sie einerseits erstmal einführen können in das Thema und dann gucken können, was stellen sie sich da vor und wie matcht das? Also, und genannt wurden, wie gesagt, also viel ging es im letzten Jahr um dieses Kollaborationsumgebung, also als Möglichkeit, wir kommen da zusammen, wir können Meetings da abhalten, wir können an Themen zusammenarbeiten. Aber es wurden auch, also Training ist, wie gesagt, auch ein großes Feld. Das war sozusagen der Rahmen des Workshops.
Mhm. Und ihr habt die ganz niedrigschwellig herangeführt mit einer Virtual-Reality-Anwendung, die heißt First Touch, und da kann man malen, ne? Also ihr habt erstmal so ein bisschen mit dem Spaß angefangen, um einfach die Technik so einzuführen.
Also tatsächlich haben wir es nicht als Einstiegsphase genutzt, sondern das lief parallel zum Workshop. Wir haben erstmal ganz traditionell einfach so einen Überblick gegeben, damit wir alle mit, das sind ja sehr, zum einen versierte Menschen, die sich da schon länger mit beschäftigen oder auch Anwendungen selber mitentwickeln, fördern, und andere, die davon gehört haben, Bilder gesehen haben, aber noch keine Erfahrung damit gemacht haben, wie auch, nicht jeder hat jetzt so eine VR-Brille rumliegen. Das heißt, wir haben so einen Einstieg gegeben und dann haben wir während in zwei Gruppen mit unserer Methodik sozusagen Szenarien ausgedacht, überlegt und so ein bisschen konkretisiert und beleuchtet wurden, konnte man an einer Station sich die VR-Brille aufsetzen und diese eine Anwendung, so eine Demo-Anwendung, die einfach sozusagen schon mitkommt mit dem Gerät, ausprobieren. Und da steht man, also man setzt sich das auf, kriegt die, das ist jetzt noch mit Controller, kriegt das in die Hand und man befindet sich dann, man ist dann im Körper einer Person, die vor einer Leinwand steht, da noch so links von sich Farbmaterial hat und dann selber mit dem Controller, je nachdem nach Auswahl, irgendwie eine Sprühdose, einen Pinsel und so weiter wählen kann und dann auf dieser Leinwand dann direkt da loslegen kann mit Malen. Ein bisschen muss man so ein bisschen erklären, wie funktioniert es. Also sobald es ans Interagieren geht, braucht man noch ein bisschen Erklärung, weil die Controller natürlich jetzt in dem Fall auch keine Handschuhe sind. Die gibt es, aber das sind jetzt nicht so die typischen End-User-Geräte, die verbreitet sind, sondern das sind so Controller, die man in der Hand hat. Die Gamer kennen das. Und man muss dann wissen, ne, mit welchem Finger drücke ich wo. Und das ist schon auch ein Irritationsmoment, weil was ich sehe, ist nicht, dass ich einen Controller in der Hand habe, sondern was ich sehe, ist hier, ich habe einen Pinsel in der Hand. Und in dem Fall darf ich jetzt nicht den Controller loslassen oder so. Also man muss das so zusammenbringen. Aber was sofort da ist, ist ja dieser visuelle Eindruck, der durch diesen Panoramablick, sage ich mal, auch den ganzen Raum einnimmt und ich sofort das Gefühl habe, ich bin wirklich da. Und das ist immer sehr beeindruckend. Also da, das ist auch wirklich spannend zu sehen, wie man vorher darüber theoretisch irgendwie geredet hat. Und in dem Moment, wo Menschen das ausprobieren, sind schon so ein Wow-Effekt eintritt, weil man das schon erlebt haben muss, die Möglichkeiten und auch die Faszination zu verstehen.
Ich kann das nur voll und ganz unterstreichen. Ich hatte ja auch das Vergnügen, diese Demo durchzuspielen. Und hatte er, obwohl es so ein bisschen hakelt mit der Bedienung, mit diesen Controllern und obwohl es auch nur ein paar Minuten waren, als ich dann die Demo beendet habe, habe ich dann versucht, die Controller auf den virtuellen Tisch zu legen und in den Boden geknallt. Also es hat selbst mit diesen Hakeleien und in der kurzen Zeit wunderbar funktioniert. Ich war vollkommen drin.
Und das passiert tatsächlich nicht selten, ne? Dass man so in dieser Welt ist, dass man in der Logik der Welt denkt, da steht ja ein Tisch und da stelle ich jetzt meine Controller drauf ab.
Ja. Habt ihr das Gefühl, also es ist ja das Thema Digitalisierung der Verwaltung, ist ja kein Thema, wo alle sofort Juhu schreien. Und jetzt ist die virtuelle Realität, so wie ihr die auch gerade so schön geschildert habt, das ist ja was mit Erlebnischarakter, ne? Es ist sinnlich, es ist irgendwie körperlich. Würde ich sagen, da liegt dann auch ein Potenzial für eben die nötige Digitalisierung der Verwaltung, wenn die in diesem Gewand kommt sozusagen.
Absolut. Wir haben jetzt sehr stark darüber geredet, wie man diese Technologie intern, verwaltungsintern einsetzen kann. Ich glaube, wenn man nach außen guckt, was die Verwaltung da anbieten kann, zumindest so als Idee, als Vision und als Fiktion, da öffnen sich dann nochmal ganz neue Fragestellungen und Welten. Also das eine ist, wenn dieser Hype sich tatsächlich dann irgendwann mal durchsetzt und wir viel, viel mehr in virtuellen Welten unterwegs sind, ist natürlich eine relativ konservative Frage, muss die Verwaltung nicht dann auch da präsent sein? Mhm. Also das Bürgerbüro in der virtuellen Welt. Das ist das
bei
eine.
Meta.
Aber das andere ist natürlich auch, wenn die Angebote nicht nur für sowas wie Verwaltungsverfahren, sondern gerade auch für Partizipation so gut ausgestaltet sind, in Kombination mit Simulationen, mit möglichen Variationen, je nachdem, wie politische Entscheidungen getroffen werden, dann habe ich da zumindest sehr viel Fantasie, dass das auch neue Interessenten und Interessentinnen an die Verwaltung ranbringen kann. Also die Gamer, die eben schon gefallen sind, die spielen dann ja vielleicht auch gerne mit zukünftigen Ausgestaltungen der Kommune.
Also du meinst, Mike, jetzt mit Blick auf Fachkräfte, also dass man sagen kann, diese Gamer sind die Fachkräfte, die wir dringend brauchen für die Verwaltung, und wenn wir das virtuelle Bürgerbüro am Strand aufschlagen, dann kommen die vielleicht auch und arbeiten bei uns. Meinst du das so?
Das ist auch ein sehr spannender Gedanke. ja, vielleicht ist das sogar, also im Rahmen einer gesamten Image-Offensive, sag ich mal, könnte ich mir auch solche Effekte wunderbar vorstellen. Weil dann natürlich auch, soll man sagen, Bedarfe, Kompetenzbedarfe in der öffentlichen Verwaltung entstehen, die solche Gamer wunderbar adressieren könnten. Nur das meinte ich gar nicht so sehr. Es ging mir mehr so um die Frage, na, wie interagieren wir generell als Bürgerinnen und Bürger mit der Verwaltung? Und das ist jetzt natürlich genauso wie die Digitalisierung der Verwaltung ja oft keine gute Presse bekommt, ist diese Interaktion, wird häufig ja auch als sehr anstrengend und relativ dröge empfunden. Und wenn man da jetzt als einen optionalen neuen Zugangsweg so etwas wie VR-Umgebung, da wo es Sinn macht, natürlich in erster Linie, entwickelt, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das dann auch die Partizipation und die Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger steigert an Verwaltung und an Politik.
Ja, sind ja auch so Simulationen zum Beispiel denkbar, ne? Also ich glaube, es wurde auch schon gemacht am Beispiel des Hamburger Hafens, also dass man sagt, es gibt eine Stadtplanung, zum Beispiel in Berlin aktuell Trambahn durch den Görlitzer Park, und dann simuliere ich das und lasse die Leute da virtuell drin rumlaufen, um dann eben so Beteiligungsprozesse attraktiver zu machen. Ist das sowas?
Genau in die Richtung. Genau in die Richtung, denke ich das. Und je besser diese VR-Umgebung ist, desto besser lässt sich das natürlich auch nachfühlen. Wobei man natürlich auch wieder einen ganzen Sack voll Probleme einkauft. Also es muss dann natürlich auch sehr realistisch sein und man hat dann natürlich auch Möglichkeiten, diese Welt dann unterschiedlich zu gestalten. Also es ist sehr herausfordernd. Ich würde das jetzt gar nicht so sehen, dass das jetzt das normale Verwaltungsarbeiten wird. Aber für ganz ausgewählte Punkte kann das sehr sinnvoll sein.
Hast du da vielleicht ein Beispiel, Nasrin, aus deiner Recherche, also wo sowas gut funktioniert hat, irgendeine Virtual Reality Anwendung im Sinne der BürgerInnen?
Also Virtual Reality, da würde mir eher einfallen so Augmented Reality.
Oder Augmented, genau. Ich habe es jetzt synonym benutzt, ja.
Wo man, da gibt es, glaube ich, eine App, die entwickelt wurde, auch genau zum Thema Partizipation. Und oft werden ja Projekte auch angestoßen. Und dann, nachdem sie sehr weit entwickelt sind, gibt es dann sozusagen Hindernisse, weil Bürgerinnen nicht verstehen, warum hat man da diese Entscheidung getroffen, warum hat man dort jene Sache nicht bedacht oder glaubt nicht bedacht. Und da benutzt man gar keine Brille, sondern man hat einfach sein Handy und kann zum Beispiel dann sehen, ah, hier soll eine Brücke entstehen, und kann zum einen im Gestaltungsprozess vielleicht schon mal Ideen abgeben und sagen, mir wäre ja wichtig, dass das und das mitbedacht wird. aber zum anderen auch als Kommunikationsmittel für die Verwaltung und für die Entscheiderinnen, um zu sagen, aus diesen und jenen Gründen haben wir das gemacht, damit das sichtbar wird. Und man kann dann auch natürlich immer zusätzliche Daten einblenden, also nicht nur die Objekte, die da entstehen sollen oder die Konstruktion, sondern auch Daten, zusätzliche Daten dazu. Das würde zu einer, weiß ich nicht, Lärmschutz, also so und so viel leiser wird das werden. Also das alles sozusagen zu simulieren oder den Bürgerinnen nahezubringen. Das wären andere Beispiele. Wir hatten ja schon, ich glaube, in Korea gibt es tatsächlich so, das habe ich aber noch nicht, nicht erlebt und auch nicht so viel dazu gefunden, Bürgercenter, wo man eben bestimmte Abwicklungen mit der Verwaltung in so einer Virtual Reality durchführen kann, abwickeln kann. Aber Mike sprach das ja an, es ist ja wirklich auch eine Kosten-Nutzen-Frage. Also wir sehen das ja auch heute in unseren alltäglichen Kommunikationen nicht immer, weil wir die Möglichkeit haben, per Videocall unsere Bekannten, Verwandten, Freunde anzurufen. Nutzen wir das? Also wie selten nutzen wir das?
Du meinst, es tut auch manchmal einfach das Telefon?
Es tut das Telefon und viel, viel öfter tut es der Text. Also selbst Sprachnachrichten sind ja gar nicht so weit verbreitet, wie eben kurz eine Message schreiben, einfach weil das effizienter ist und weil es mehr in unseren Alltag reinpasst, der ja sehr also zerfrickelt ist, ne? Wo ich kurz hier reinsteige, dann wieder in der Kommunikation bin, dann hier aussteige. Da passt so ein Chat, so eine Textfunktion natürlich einfach besser, als wenn ich anrufe, gucke, wie sitzt gerade meine Frisur. Also macht man auch, aber macht man auch häufig genug das andere.
Da wage ich den Blick in die Glaskugel, dass Textnachrichten, also der gesprochenen Nachrichten, deutlich wichtiger werden. Aber ja, nein, sehe ich ganz genauso.
Ja, also eine Frage der Verhältnismäßigkeit auf jeden Fall. Also nicht als Selbstzweck, das einfach mal zu machen, weil man es kann. Und dann aber ja auch eine Frage der Teilhabe, ne? Jetzt gerade mit Blick auf die BürgerInnen. Das sind ja im Moment noch wahnsinnig teure Teile, auch diese Head-Mounted Displays. Und man müsste ja auf jeden Fall sicherstellen, dass dann Zugänge hybrid zum Beispiel möglich sind, ne? Weil das wird ja bestimmte Bevölkerungsgruppen werden einfach diese Skills und diese Geräte nicht haben langfristig.
Das ist ja tatsächlich auch eine Idee des Metaverse, ne? Das Zusammenbringen aller möglichen Schnittstellen, dass ich, egal wo ich bin, mit welchem Gerät, mit welcher Ausstattung, irgendwie das zusammengebracht wird, in einer Welt integriert wird, was natürlich auch sehr viel Energie und Ressourcen kostet. Und zum einen kann man sagen, die Bürgerinnen brauchen diese Benutzerschnittstellen, also Head-Mounted Display, Brille, wie auch immer. Aber auch die Verwaltung muss sich ja dementsprechend aufstellen. Also da darf man auch nicht den Aufwand, den es da bedarf, zu klein werten. Natürlich wird das je mehr Szenarien es gibt, je mehr diese Industrie auch voranschreitet, auch schneller gehen, die Produktion solcher Umgebungen. Trotzdem braucht man dafür Zeit, Kompetenzen, Ressourcen. Deswegen ist tatsächlich auch so eine Daumenregel, dass man guckt, gerade bei Virtual Reality, dass man das für Szenarien und Umgebungen nutzt, zum Beispiel, wo es, ich sagte ja vorhin, Katastrophenschutz oder Training im Allgemeinen für so Krisensituation, wo es gefährlich ist, also wo ich sozusagen auch den Mehrwert darin habe, diese Gefahr rauszunehmen.
Ja, das ist so ein klassisches Beispiel, ne, was man immer wieder hört. Zum Beispiel ein Flugzeug, ein vollbesetztes Flugzeug im Katastrophenfall zu landen, ist natürlich nichts, was man in der realen Umgebung ausprobieren möchte, ne? Und für sowas sind natürlich dann virtuelle Umgebungen ganz stark, ne?
Genau, oder eben, also sagen wir mal, ich muss irgendeine Anlage besichtigen und das kostet ja auch Ressourcen. Ich muss da hinfahren, jemand muss sich Zeit nehmen, mich da durchführen. Ich muss alle Sicherheitsmaßnahmen irgendwie berücksichtigen. Das ist ja auch nicht einfach, also selbst wenn das jetzt keine Krisensituation ist. Und wenn ich ein Modell hätte, wo mich jemand so durchführen kann, dann kann ich in meinem Büro sitzen bleiben und werde da durchgeführt. Und
ja. Und für die Übergangszeit, solange wie es sicherlich noch dauern wird, bis es in der Breite angekommen ist, auch die Tools und die Brillen und alles, was man dafür braucht. Gibt es natürlich auch Konzepte, die wir ja aus anderen Zusammenhängen auch schon kennen. Also könnte sich ja auch vorstellen, dass man in einem Seitenraum des Bürgerinnenbüros auch einfach dann sich eine Brille aufsetzen kann und dann die Planungsstände da miterleben kann. Also dafür gibt es schon Instrumente, die man einsetzen könnte.
Ja. Jetzt mal ein bisschen in die Zukunft geblickt. Also wir gucken ja eh in die Zukunft, aber noch ein bisschen in die weitere Zukunft. Wo würdet ihr beide denn sagen, da ist die Technik, also von Mixed Reality, Virtual Reality und so weiter, noch nicht da, wo sie sein könnte? Also wo erfüllt sie noch nicht die Erwartungen und die Bedürfnisse, die man bräuchte für die Anwendungen, die sich zum Beispiel die TeilnehmerInnen bei dem Workshop vorgestellt haben? Also wo ist noch Luft nach oben?
Also für mich ist es die Alltagstauglichkeit. Also wir hatten eben schon munter über die New Yorker U-Bahn philosophiert. Wenn ich mir da vorstelle, in Berlin haben wir ja auch eine U-Bahn. Wenn ich mir da vorstelle, dass alle so eine Riesenbrille aufhaben, dann dann bleibt es darauf eingeschränkt, für sehr spezielle Anwendungsfälle eingesetzt zu werden. Es gab ja auch in der Vergangenheit schon Ansätze, solche Technologien alltagstauglicher zu machen, die nicht so ganz gefruchtet sind, wo auch große amerikanische digitale Unternehmen sich dran versucht haben. Aber das ist für mich der zentrale Punkt. Diese Alltagstauglichkeit, wenn ich eine Brille habe, bin ja Brillenträger, wenn ich eine Brille habe, wo ich Technologie integrieren kann, wäre das vielleicht der bessere Weg.
Und ich habe auch gelesen, ihr habt ja eine Auswertung gemacht nach den Workshops, Nasrin, und da haben die Leute auch gesagt, die Mimik und Gestik, also quasi die Illusion wirklich realer menschlicher Anwesenheit, da ist es auch noch so ein bisschen hinter dem zurückgeblieben, was sich die Leute vorgestellt haben, ne?
Ja, das war tatsächlich sehr spannend, weil sie viel überlegt haben und sich Szenarien ausgemalt haben und auch konkretisiert haben, zum Teil bevor sie jetzt diese Anwendung, die Brille aufgesetzt hatten, weil das ja parallel lief und sie einzeln rausgegangen sind. Und da gab's, das war einfach interessant, weil gerade wenn es um Kollaboration geht, auch da wurde dann viel darüber gesprochen, auch digitale Führung, man sitzt in einem Gremium oder verbindet sich mit anderen Kolleginnen über Distanz und trifft sich da in so einer virtuellen Umgebung und möchte dann oder erhofft sich dann über Körpersprache und so weiter rauszukriegen, wer steht denn auf welcher Seite und mit wem könnte ich denn mein Vorhaben voranbringen. Und das basiert ja alles darauf, dass
diese Mikrosignale sozusagen.
Genau,
ne?
Genau. Ja. Dass das, was da abgebildet wird, ja auch irgendwie überhaupt dem entspricht, was die Person macht. Und da ist natürlich aktuell noch Video viel naher an dem. Und wenn man sich diese Avatare dann, die jetzt auch Beine und Füße und so weiter haben, die aber endlich nicht viel mit dem zu tun haben, was ich tatsächlich mache, also diese Übersetzung nicht wirklich nah an dem, an meinem Körper und an meinem Ausdruck ist, da kann ja was völlig schief laufen. Also dann gibt es ja ein Mismatch. Da stellt sich jemand neben mich, weil ich denke, ach, der will sich mit mir unterhalten und vielleicht hat er einfach nur auf den falschen Knopf gedrückt oder ist nicht ganz so, ist noch nicht so ganz geübt in dem Fortbewegen in der Virtual Reality. Da gibt es noch sehr viel Raum mit der, ich habe die noch nicht aufgesetzt, mit der Apple Vision Pro soll das schon einen großen Schritt gemacht haben, aber wie gesagt, es bleibt ja weiterhin immer auf Gesichtsfeld, es ist noch wenig Körpersprache. Es gibt aber, wenn man sich jetzt so ganz spezielle Domänen anguckt, also oder Anwendungsbereiche, dann trainieren damit natürlich trotzdem auch Mediziner, wie sie mit bestimmten Geräten umgehen und die haben dann ihre Controller und so weiter. Also diese Motorik, auch wenn die Feinmotorik noch nicht abgedeckt ist, das ist auf jeden Fall auch ein Benefit, den man in vielen Berufsfeldern nutzen kann. Vielleicht eben noch nicht, um Signale, Körpersignale in so großen Gremien oder so interpretieren zu können.
Ja. Wie geht's denn jetzt weiter? Also ihr habt Leute da in die Lage versetzt, irgendwie Ideen zu entwickeln, mal ein Gefühl für die Technik zu kriegen und diese Regel, die ihr euch da gesetzt habt von der Verhältnismäßigkeit und dass man eben von tatsächlichen Bedarfen und Anwendungsfällen ausgeht, ist ja genau richtig. Aber wie geht's jetzt weiter? Also wie können jetzt Leute, die einen Anwendungsfall haben, damit weitermachen und das wirklich ausprobieren?
Es gibt, also es werden jetzt natürlich so analog zu Makerspaces auch solche Räumlichkeiten geschaffen, wo man eben, wo nicht jeder sein Gerät zu Hause haben muss, sondern wo man zusammenkommt, wo man zusammengebracht auch wird mit Experten. Da sind wir jetzt zum Beispiel im Gespräch mit Hannover in der Region, tut sich ganz viel und wo man sozusagen die Anwenderinnenseite zusammenbringt mit denen, die diese Anwendung entwickeln, weil selten wird ja irgendwie eine Organisationseinheit in der Verwaltung das entwickeln. Aber da diesen Match zu ermöglichen. Und natürlich gibt es schon viele Forschungsprojekte, die in die Richtung schon gelaufen sind und auch weiterlaufen werden. Also ich glaube, was wir bei all der Kritik oder bei all den Grenzen nicht übersehen dürfen, ist auch, dass sich solche Anwendungsszenarien und Möglichkeiten erst mit dem Ausprobieren überhaupt herauskristallisieren. Mhm. Und vielleicht vorab noch gar nicht so sich imaginieren lassen.
Das stimmt, man hat da vielleicht auch einen blinden Fleck, ne? Es ist ein Stück weit auch Henne-Ei. So.
Mhm. Genau, aber da die Verwaltungsmitarbeitenden schon jetzt in die Potenziale so ein bisschen einzuführen, sie das erleben zu lassen, dass nur dann kann man ja auch vielleicht im Alltag oder bei irgendwelchen Konzeptionen das im Hintergrund haben. Wenn man das gar nicht auf dem Schirm hat und auch gar nicht erlebt hat, wie das funktioniert, was da Möglichkeiten sind, dann wird man das eben auch nicht mitdenken zukünftig.
Habt ihr denn beide jetzt zum Schluss nochmal gefragt, eine Lieblingsanwendung, also die ihr ja beide schon Kontakt mit dieser Technik habt, wenn ihr euch was wünschen würdet für die virtuelle Verwaltungsrealität, was wäre es? Welche Anwendung? Geld spielt keine Rolle.
Also ich finde diesen Partizipations- und Zugangsgedanken, Zugang zur Verwaltung einfach am spannendsten. Also wenn ich mir was wünschen könnte, auch gar nicht so sehr aus einer verwaltungspraktischen Perspektive, sondern auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive, dann wünsche ich mir einen virtuellen Erörterungstermin zu einem Planungsfeststellungsverfahren, um zum Beispiel auch sowas wie Mimik oder wie Stimmung in so einem Raum erfassen und dann auch erleben zu können. Das wäre ein spannendes, herausforderndes, leider noch Forschungsprojekt, um dann später erst in die Anwendung zu gehen.
Nasrin, du?
Ja, vielleicht geht das in die gleiche Richtung, aber wenn ich sozusagen sagen wir mal, es gäbe eine Brille, das muss man ja, die sind ja weiterhin nur so nicht über lange Zeiträume zu nutzen, weil das einfach noch weiterhin sehr schwer ist und so weiter. Aber sagen wir mal, wir hätten zukünftig so eine Glasses sind dann ja diese sehr sparsamen Brillen. Und ich könnte da mit jemandem mitlaufen. Und vielleicht nicht unbedingt mit der Sachbearbeiterin, aber vielleicht jemanden in so einer Leitungsfunktion. Ich könnte den über den Tag begleiten und könnte so in ihren Schuhen mitlaufen. Das fände ich sehr spannend. Also, und vielleicht macht das dann die Verwaltung und die Tätigkeiten dort auch attraktiver, wenn man wirklich Einblick darin gewinnt, welche Facetten da eine Rolle spielen. Ja, welche Gespräche man da führt, womit man wirklich interagiert.
Ja, sehr schön. Ich wünsche mir ein virtuelles Podcast-Studio, damit wir uns das nächste Mal nicht nur so, wenn ich nach links schaue, in den Computerbildschirm rein, sondern dass wir wirklich das Gefühl haben, wir sitzen zusammen in einem Studio. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank.
Vielen Dank dir. Und das nächste Mal sind wir natürlich wieder im Studio.
Dankeschön.
Das war Restart Digital, der Podcast des Kompetenzzentrums Öffentliche IT. Heute mit einer Sonderfolge zum Digital Kickoff Day des Creative Bureaucracy Festivals. Vielen Dank an meine Gesprächspartner, an Dr. Mike Weber und an Dr. Nasrin Hajinejad. Weitere Publikationen zum Thema findet ihr online unter öfit.de mit OE geschrieben. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert uns auch gerne kostenfrei auf Spotify, Apple Podcasts und vielen anderen Plattformen. Bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss, ich bin Franziska Walser.